die unendlichen Weiten des Sneakpods. Wir befinden uns in der fernen Zukunft, in der wir jetzt beide die zweite Staffel von Star Trek Discovery gesehen haben, die wir heute in der Folge 586 hoffentlich spoilerfrei besprechen werden. Mir zur Seite sitzt mein Lieutenant Commander Robert Krüger.
Hi. So ähnlich.
Ziemlich gut.
Christoph Perner wäre dann hier der Captain, der gerade auf die Brücke gekommen ist.
Wer auch immer das ist. Star Trek Discovery, zweite Staffel. Worum geht's, Bob?
Ja. das Leiden der jungen Burnham. Worum geht's? Also in der ersten Staffel waren wir ja irgendwie so den Klingonen auf der Spur. Also sie waren da irgendwie, die haben da einen Krieg angezettelt, weil Burnham irgendwie, weiß nicht, neugierig war. Und dann ging die große Hetzjagd los und wir waren im Paralleluniversum und am Schluss war Krieg mit den Klingonen, alles ganz schlimm. Jetzt sind die Klingonen so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wir am Anfang der, oder am Ende der ersten Staffel hatten wir ja gesehen, dass der Captain sozusagen ausgewechselt wurde. Es war jetzt dann eben nicht mehr der von Jason Isaacs gespielte Charakter, sondern jetzt haben wir Captain Pike, den kennt man ja sozusagen aus der Classic Series, dass der irgendwie vor Kirk mal auf der Enterprise war. Und der übernimmt jetzt hier das Kommando der Discovery. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist die neue große Mission? Das ganze Klingonen-Thema ist ja erstmal irgendwie durch. Und die Klingonen kommen zwar nicht vor, die sind schon noch irgendwie präsent, aber doch jetzt deutlich am Rande der Geschichte. Und es geht eher darum, dass jetzt die Discovery solche seltsamen Signale auffängt. Das sind immer so, irgendwelche komischen, massiv hochenergetischen Ereignisse, die irgendwie von allen Sensoren aufgefasst werden und dann schickt man die Discovery dahin. Und in der Regel passieren dann dort irgendwelche seltsamen Dinge und ich will das jetzt auch gar nicht groß vorweggreifen. Diese seltsamen Dinge führen in der Regel immer irgendwie dazu, dass die Discovery irgendwie eingreifen muss irgendwas tun und meistens ziemlich epische Action-Sequenzen, die sich da ergeben. Und die Frage kommt natürlich auf, erstens, also das sieht alles nicht sehr zufällig aus. Es sieht so aus, als ob es in irgendeiner Art und Weise von einer wie auch immer gearteten Intelligenz kommt. Und natürlich ist dann sofort die Neugier geprägt. Und das ist jetzt eigentlich ja sozusagen eine klassische Star Trek-Sache, da ist also eine irgendwas, was erforscht werden muss, irgendwas, was rausbekommen werden muss.
Was aber normalerweise in einer Folge stattfinden würde.
Richtig, oder das ist jetzt hier wirklich eine große Geschichte, die über die ganzen 14 Folgen sind es, glaube ich, 15, 14, ich weiß nicht genau, gedehnt werden. Es bleibt dann auch natürlich nicht bei einem dieser Signale und die Frage ist eben, ja, wer, was, wann, warum, wieso und hängen die alle zusammen? Ist das ein größerer Zusammenhang oder sind das alles Einzelereignisse? Und wie und wieso müssen sie da immer hin und was passiert dann da und wie steht das alles in Zusammenhang? Genau. Natürlich, wie wir in der Besprechung der ersten Staffel hatten wir es so ein bisschen angedeutet und es ist jetzt hier auch nicht anders. Es ist zwar so ein großer Ensemble-Cast, aber irgendwie bleibt es immer noch die Geschichte der Michael Burnham.
Es bleibt nicht nur irgendwie die Geschichte, also es ist grotesk, inwieweit das um sie aufgebaut ist. Und zwar sowohl was Story angeht, also auch die, sowohl die ganz große Story, als auch die, das im Kleinen, als auch das, wie es erzählt wird. Also diese, das ist ja alles aus ihrer Sicht im Endeffekt. Ist ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, weiß nicht, fang mal irgendwo an. Also da würde ich jetzt noch ein bisschen widersprechen, aber fang erst mal trotzdem, leg mal los.
Okay. Also wie man schon so ein bisschen raushört, ich ärgere mich über diese Serie oder über diese Staffel und damit auch über diese Serie. Es gibt so ein paar Elemente, die mich unheimlich nerven, weil ich sie wahnsinnig Star Trek unwürdig finde. da gehört zum Beispiel die Off-Stimme dazu.
Oh ja. Also da, oh ja, ja, ja. Ganz
voll. Sie die ganze Zeit uns voll labert.
Nicht nur sie, Saru auch.
Stimmt, ja, du hast recht.
Der also singt überhaupt. Auch. Ja? Also ist ganz schrecklich.
Warum dieses Off-Gelaber? Das ist doch, ja, halten die uns für dumm oder haben sie das Gefühl, dass so viel Subtext und an Vergangenheit erzählt werden muss, was so wichtig ist und was nicht irgendwie anders erzählen
kann. Das meiste von diesem Off-Text-Gelaber ist auch einfach nur inhaltsleeres, schwurbeliges ESO-Geblubber. Es ist ganz genau. Fürchterlich.
Fürchterliches Gewäsch, ja. Ja, und so referenziell und es interessiert mich doch, ihre Kindheit interessiert mich nicht so stark. Also, oder was auch immer, vieles habe ich schon wieder verdrängt, was es da alles geht. Also dieses auf sie zentriert sein, das geht mir nicht runter, weil ich finde sie halt auch völlig unsympathisch, also auch irgendwie gar nicht, also nicht berührend in irgendeiner Weise. Und eine Vulkanierin, wie viele also ich habe schon andere Vulkanier und Vulkanierinnen gesehen, die mich mehr berührt haben, aber eigentlich ist das bei denen halt so angelegt, dass die einen nicht berühren. Das ist ja der Witz daran. Deswegen ist die Frage, ob das so eine gute Idee ist, eine Vulkanierin oder eine, die auf Vulkan aufgezogen wurde, das ist ja im Endeffekt gleichbedeutend, da so in den Mittelpunkt zu setzen. Also
Ich möchte noch insofern ein bisschen widersprechen, bevor ich mit dir dann einstimme, dass das nicht ausschließlich ihre Geschichte aus ihrer Perspektive ist. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die sich ganz klar um Saru dreht, oder sogar mehrere eigentlich.
Ja, ja.
Also bevor wir auf seinen Planeten kommen, die Geschichte mit seinen Dings da hinten. Und dann die Geschichte, wo wir auf seinem Planeten sind, wo er herkommt. Und dann gibt es eine Folge, die sich um den Spore-Doktor da dreht, um den Scientist, also hier die von Anthony Rapp gespielte Figur Stamets. Und eben das, würde jetzt spoilern, egal. Also auch er hat einen großen Ploy. Dann gibt es eine Folge, die sich um diese blaue, schwer augmentierte Roboterartige, also die ist irgendwie innen drin Mensch, aber körperlich nahezu komplett Roboter.
Das hatte ich ja in der ersten Staffel oder nach der ersten Staffel gefordert. Das erzählt uns mehr über die Nebendarsteller, so wie zum Beispiel über die. Das hatte ich ja damals sogar gesagt, genau sie angesprochen.
Ja, genau, ich auch, glaube ich.
Jetzt verpuffen sie innerhalb von einer halben oder lass es eine Episode sein. Wo ich mir auch denke, so, ihr habt so einen interessanten Charakter da und zeigt sogar in dieser Episode, dass es ein interessanter Charakter ist und ihr lasst es einfach so verpuffen. Denke, habt ihr nichts gelernt? Ja. Also.
Ich wäre jetzt auch Spoiler, wenn wir näher darauf eingehen würden.
Ja, klar.
Aber ich könnte mir ein, zwei Versionen vorstellen, wie das gelaufen ist, warum das so sein muss. Aber genauso gut kann ich mir 100 andere vorstellen, die auf das abzielen, was du sagst. Ja, also sie haben es ein bisschen versucht, auch die anderen Charaktere auf der Brücke kriegen ein bisschen mehr Screentime und auch mehr Dinge zu reden. Das heißt immer noch nicht, dass ich weiß, wie die alle heißen.
Genau.
Das heißt auch immer noch nicht, dass ich irgendwie da zu denen irgendeine nennenswerte Beziehung aufgebaut habe, genau, aber ein Stück weit mehr als in der ersten Staffel.
Sie bleiben halt trotzdem das Beiwerk zu ihr. Also und in einer Weise, also klar, Kommandokette war immer bei Star Trek ja nicht komplett durchexerziert, aber im Endeffekt dann halt doch, gell? Also im Endeffekt hat dann Captain Picard oder Captain Janeway doch gesagt, wo es lang geht. Und hier ist es halt wirklich so, da stehen irgendwie drei oder vier Offiziere zusammen in irgendeiner großen Krisensituation und sie macht die Ansagen und sie hat den niedrigsten Dienstgrad und keiner widerspricht ihr. Keiner bremst sie ein und sagt, ey Mädchen, du bist nur, was ist sie, Lieutenant? Ich weiß es nicht,
Nein. Ja. Specialist.
Ja, oder genau, also nichts. Da steht der Captain Pike wie ein Schuljunge daneben und lässt sich Anweisungen von ihr geben, wo ich mir denke so, wer hat denn das geschrieben? Habt ihr, ich meine, ich erwarte nicht, dass ihr eine militärische Ausbildung habt, aber habt ihr nie Star Trek geschaut? Das kann doch nicht sein.
Nee, ich kann dir sagen, also meine Vermutung, wer das geschrieben hat, und jetzt wird es vielleicht bitterböse, ich mache mir ein paar Feinde da draußen, keine Ahnung. Das haben Leute geschrieben, die so sehr in diesen Thematiken, die wir gerade im Jahre 2019 verhandeln. Und die, da zähle ich jetzt Feminismus rein, da zähle ich diese ganzen Identity-Thematiken, Gender-Thematiken, ich weiß nicht was alles so rein, und da sitzen Leute, die mit dem gerechten Zorn auf die Welt in ihrem Writers Room sitzen, das ist jetzt meine Vorstellung davon, wie das da abläuft, und all diese Themen, diese ganzen 2019er Themen in eine Sci-Fi-Serie, die im 23. Jahrhundert oder im 25., ich weiß es nicht, wo sie spielt, jedenfalls far, far, far out from here, schreiben die da alle rein, was dazu führen wird, dass diese Staffel so unfassbar schlecht altern wird. Also diese Themen werden uns schon 2021 nicht mehr interessieren oder werden anders diskutiert werden,
Aber das hat Star Trek ja immer gemacht.
Aber nicht in diesem Ausmaß.
Und du hast recht. Also, dass es die Gegenwart abgebildet hat und die Probleme der Gegenwart.
Genau.
Aber du hast recht, es ist zu sehr mit der Brechstange. Und das heißt nicht, das haben wir ja auch schon in der ersten Staffel besprochen, dass wir zum Beispiel die homosexuelle Partnerschaft nicht gut finden würden. Im Gegenteil, das war der einzige Punkt in der ganzen Staffel, der mich wirklich berührt hat, wo ich Tränen in den Augen hatte, war irgendeine Szene, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche, war irgendeine Szene mit dem Doktor.
Ja, genau. Ich sage ja auch nicht, dass das falsch ist, diese Themen
so anzuschauen. Das soll durchaus da Raum haben, genau. Aber das darf nicht der Selbstzweck sein.
Es darf nicht der Selbstzweck sein und es darf da nicht so raustriefen und tropfen, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die in dem Writers Room sitzen, haben nur eine Mission. Sie müssen diese Themen verhandeln und sie müssen nicht irgendwie eine spannende Geschichte erzählen oder irgendwas, sondern sie müssen in jeder Folge, ist dir mal aufgefallen, dass Burnham in jeder Folge Tränen in den Augen hat und hart leiden muss und dann immer Monologe halten muss darüber, wie sehr sie sich jetzt schon wieder opfert. Sie ist Savior of the World und Jesus und ich weiß nicht, was alles in einer Figur ist. Es ist so anstrengend.
Ja, ich hab bei mir in der Vorbereitung auf diese Folge, weil ich habe es ja schon vor ein paar Wochen geschaut und ich hatte die Befürchtung, dass ich vieles von dieser Serie verdrängen würde, weil ich sie furchtbar finde. Und ich habe mir sechs Wörter aufgeschrieben und das ist gleich das erste Wort. Overacting. Das ist so schrecklich. Das ist so Schultheaterniveau, ihr Überspielen von allem. Weißt du, sie ist eine scheiß Vulkanierin. Warum hat die dauernd Tränen in den Augen? Also, was soll die Scheiße?
Ja, sie ist Mensch. Sie ist ja keine Vulkanierin. Sie ist ja da nur
aufgewachsen. Ja, sie ist so erzogen und sie ist auch schon da rein indoktriniert in einer Weise, dass es sie schon prägt, also so wird sie ja auch erzählt, dass ihr so diese Empathie, wie sie Menschen haben, schon irgendwie abgeht.
Ich fange jetzt übrigens mit Trinken an hier, gell? Das hält ja keiner
mehr auf.
Das
ist eine hervorragende Idee.
So,
was trinkst du denn?
Ich trinke denselben Riesling von letzter Woche. Ich hoffe, der ist noch okay. Der war im Kühlschrank.
Ich bin auch nicht sehr viel einfallsreicher. Ich trinke Jim Beam Black.
Wie so häufig. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so. Guckst du es auf Deutsch oder auf Englisch?
Ich guck's auf Deutsch. Ich glaube, sie ist einfach eine schlechte Schauspielerin.
Naja, finde ich gar nicht so sehr. Ich finde eher, das Skript legt ihr da auch Sachen hin, die man nicht anders spielen kann.
Echt?
Oder wahrscheinlich kann man das natürlich immer anders spielen, aber weißt du, wenn du so einen tieftriefigen Monolog da auf dem Zettel stehen hast, was willst du denn da machen, außer das tieftriefig vortragen? Also, außer du machst irgendwas total Absurdes und dann sagt der Regisseur, so war das nicht gedacht, mach nochmal. Aber die Tatsache, dass sie überhaupt dauernd diese Monologe halten muss und dass sie im Grunde sich, das ist ja auch so das eins der Themen dieser Staffel, dass sie sich für alles immer in die Bresche wirft, dass sie immer alle Leiden der Welt auf ihre Schultern lassen muss. Sie ist fühlt sich für alles verantwortlich.
Es ist ja krasser als bei James Bond. Es geht ja immer um alles gleich.
Und zwar in jeder einzelnen verfickten Folge. Ja,
das ist einfach zu viel.
Genau. Also, und auch die Actionsequenzen, gell? So, du hast nicht mal eine Folge, wo irgendwie jemand ins Holodeck geht. Es war überhaupt noch nie ein Holodeck irgendwie zu sehen. Vielleicht auch noch nicht erfunden, egal. Ist bei Timelines sind sowieso wurscht. Also wenn sie jetzt auch ein Holodeck hätten, wäre auch alles völlig für die Füße.
Völlig.
Also ich weiß nicht, Alex Kurtzman, der Showrunner jetzt von der Discovery, scheint auch wirklich mit einem Hauptanliegen in die Dings reingegangen zu sein. Und das ist, ich möchte Kanon mit den Füßen treten. Und zwar in jeder Folge 800 Mal in die Eier. Das scheint seine Hauptidee zu sein, wenn er irgendwie diese Serie schreibt.
Ja, und es muss immer alles ganz, ganz groß sein.
Richtig.
Und das ist, hat mich ein bisschen erinnert an diese, was ist das, eine Fabel oder Tier von dem, der immer, oh Gott, das ist ein Gleichnis, ich habe keine Ahnung, der immer irgendwie sagt, irgendwie die Räuber kommen und die kommen aber gar nicht und der verarscht immer nur alle und dann kommen sie ihm wirklich und es glaubt ihm halt keiner und er wird ausgeraubt oder ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Mhm. Also dieses, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, gell? Ja. Und das finde ich hier ähnlich. So, die machen halt immer so viel Knallbumm, dass es einem dann halt völlig egal wird. Ja, es ist ja immer Knallbumm. Ja, scheiß drauf.
Ja, ich habe mich
so. Es geht ja immer ums ganze Universum und ja.
Exakt. Und diese ganzen Action-Pieces, ja, wenn so riesige Raumschlachten oder irgendwas, also speziell die letzte Folge dieser Raumschlacht, das ist einem alles so hart egal.
Es ist so unfassbar nicht berührend.
Ja, und es ist so unfassbar nicht Star Trek, weil wir plötzlich mit lauter kleinen Schiffen. Ja.
Genau.
Was ist denn das mit den kleinen Schiffen? Das ist eine Star Wars-Nummer. So kämpfen, so sehen Battle-Szenen in Star Wars aus, nicht in Star Trek. So macht
oder
man das.
Oder in Battlestar Galactica, ja, genau, ja. Aber nicht in Star Trek.
Ja. Furchtbar.
Und totale Scheiße.
Und diese ganzen Action-Sequenzen sind alle so übertrieben, mega bunt, mega schnell, mega geblinke und so nicht Star Trek, dass du wirklich, also mir ging das so als alter Star Trek-Fan und du weißt, ich habe die erste Staffel verteidigt. Ich wollte diese Serie mögen. Es ja, genau. War wirklich ein harter Turnaround jetzt für mich.
Told you so.
Ja, natürlich, aber ich wollte das erst nicht sehen und habe der Sache noch die Stange gehalten und jetzt kann ich das nicht mehr. Jedenfalls, ich saß dann immer da und denke mir, ja, okay, komm, ja, mach's kaputt oder mach's nicht kaputt, ist mir egal, sprengst in die Luft oder lass es ganz, ist wurscht, können wir wieder reingehen, genau. Kann sich irgendeiner mit einer Schirmmütze an den Pokertisch setzen und ihr unterhaltet euch mal, wie wär's mal damit? Machen sie natürlich nicht. Ja, es gibt dann so ein, zwei Szenen, so diese eine Szene, wo irgendwie Stamets da irgendwie im die sitzen da mal so beim Essen zusammen und dann reden sie irgendwie über so ein komisches Game, wo sie irgendwie Wörter umdefinieren oder so, ich habe die Details vergessen.
Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
Und er sieht dann da hinten den anderen reinkommen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, weil es ein Spoiler wäre. Und wenn er den sieht, dann ist ja wieder alles schwierig und so. Alles kann ich verstehen, aber diese ganze Szene, die ist so angelegt als, wir müssen jetzt mal so Zwischenmenschliches zeigen. Wir müssen mal gucken, dass die eben, dass man sieht, dass die auch abseits des Dienstes irgendwie miteinander und so. Das ist so
cringeworthy,
so schlecht und stumpf inszeniert, dass du denkst, da hat irgendein armseliger Writer hat irgendwie die Karte rausgezogen, ich muss diese zwischenmenschliche Scheiße schreiben und da hatte keiner Lust drauf und dann ist das da so hingerotzt worden. Das passt überhaupt nicht zu dem Rest der Szene, es passt nicht zu den Charakteren, alles was da passiert ist total wirr. Es
passt halt nicht zu Star Trek. Man hat das Gefühl, die Drehbuchautoren haben keine einzige Folge DS9 geschaut, wo das ja in Reinform gezeigt wird, gell? Dieses zwischenmenschliche und trotzdem Science-Fiction-Serie bleiben. Das schaffen die nicht. Also die einzigen tiefsinnigen Unterhaltungen führen die Charaktere immer nur mit sich selbst und das ist total langweilig.
Ja. Ach, und wenn ich jetzt mal nochmal, ich kann nicht oft genug dir The Expanse empfehlen, wenn ich jetzt mal The Expanse daneben halte und gucke, wie nimmt The Expanse das Thema Integration von Leuten, die heutzutage vielleicht noch nicht oder nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher noch nicht korrekt integriert sind. Seien es jetzt irgendwie Leute mit anderen Gender-Identitäten, Schwule, Lesben, Queer, whatever. Die Integration von Frauen in Führungspositionen. All diese Themen, die wir heute besprechen und wo wir vielleicht auch Fortschritte machen und wo auch aber noch vieles im Argen liegt. All das, was Star Trek Discovery zweite Staffel versucht hat, aufs Tapet zu bringen und das einfach so dick aufgetragen und uns so in die Fresse gehauen hat, dass man es nicht ernst nehmen kann, weil es einem so zum Hals raushängt nach 5 Minuten. All das macht The Expanse so viel intelligenter und so, indem es einfach sagt, okay, pass auf, das spielt 300 Jahre in der Zukunft, diese Probleme liegen hinter uns und so sieht eine Welt aus, die das einfach, die dieses Thema überstanden hat und die uns das einfach vorlebt in der Art und Weise, wie das sein kann.
Und das haben alte Star Trek Serien ja auch schon viel besser gemacht. Also natürlich viel zurückhaltender, weil die Zeit damals noch eine andere war, weil sie eben in den 90ern gedreht wurden. Aber selbst bei Next Generation und bei DS9 sowieso wurde dieser, was du gesagt hast, so dieses Gefühl, wir sind weiter, das ist überhaupt kein Problem mehr. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Folge mit bei Next Generation, wo Riker irgendeine so eine androgyne Außerirdische aufreißt. Und das ist irgendwie ein Problem, weil es, das war auch so ein Gender-Identitätsproblem. Und das war damals natürlich, weil es in den 90ern gedreht wurde, wurde es noch nicht so plakativ dargestellt, wie das heute wäre. Aber der Grundtenor war eben, die lebt in einer Gesellschaft, wo das irgendwie ein Problem ist. Ich glaube, das war ein Problem, dass sie sich in Riker verliebt hat oder sowas. Und Riker versteht das Problem gar nicht so. Denkt sie so, ist doch kein Problem. Ist doch so, ja, jeder Jack ist anders und ist doch wurscht. Da sind wir doch lang drüber hinweg. Gell? Also ohne das wahnsinnig groß auszuerzählen, haben die eben so dieses, ja, passt doch schon. Also, so what?
Ja, nicht nur das. Die Sachen werden auch einfach jetzt ist Expanse bei mir auch schon wieder so ein paar Wochen her, deshalb fehlen mir gerade so ein bisschen die Beispiele. Es gibt zum Beispiel eine Szene mit einem Blinden, oder fällt einem natürlich sofort Jordi LaForge ein. Hier ist bei Expanse ist der einfach ein bisschen anders eingeführt und es wird überhaupt nie erwähnt, dass der blind ist. Am Anfang weißt du es vielleicht nicht mal und irgendwann denkst du dir nur, warum hält er seinen Kopf immer so komisch und warum tut er manche Sachen so auf die Art und Weise sozusagen, ich sag mal, untersuchen, versucht die wahrzunehmen, anders als die anderen die wahrnehmen und dann kommst du irgendwann dahinter und die Serie haut dir das nicht mit dem Hammer rein und sagt, guck mal, wie wir hier den, in Anführungszeichen, Behinderten integriert haben und der ist hier trotzdem wichtig und macht dies und das und er ist sogar Kameramann, obwohl er blind ist, ey, stell dir vor, sondern die machen das einfach und dann du kriegst es dann so nach und nach mit und am Anfang checkst du es vielleicht nicht mal und wenn du es dann checkst, dann kommst du dir selbst vielleicht so ein bisschen so vor, dass du denkst, oh, da habe ich jetzt aber lange gebraucht, das rauszukriegen und weil das einfach so normal in der Welt integriert ist, dass du das dann irgendwann, diesen Aha-Moment dann schon irgendwann hast und dich dann selbst hinterfragst, warum das jetzt so ein Ding war, dass du das jetzt rauskriegen musstest in deinem Gehirn, sondern ja, der macht da halt diesen Job und er sieht halt nichts. Ja, und Unterdrückung von so Minderheiten und all das ist in die Geschichte in Expanse einfach so integriert, dass du nie das Gefühl hast, jemand möchte dich mit der Geschichte belehren, sondern jemand zeigt dir einfach eine Welt, wie es auch sein könnte oder wie es vielleicht idealerweise sein sollte. Und natürlich läuft da auch nicht alles glatt. In dieser Serie strotzt es ja auch nur so vom Problem. Und natürlich sind manche davon Parabeln auf unsere heutigen Probleme, aber es der Inhalt der Serie ist halt nicht irgendwie, dir die ganze Zeit zu erzählen, wie schlecht du heutzutage in der heutigen Welt mit irgendwie XY-Gruppe umgehst und das, diesen Eindruck habe ich bei Star Trek Discovery, das ist so, im Grunde ist es die ganze Zeit eine Anklage gegen, ja, weiß nicht, den Status Quo oder gegen wen auch immer und es ist so hartnervig verpackt.
Aber, dass die dies so um eine Person herumstricken. Meinst du, der Grund dafür liegt in einer deiner Thesen oder ist das einfach eine Fehlentscheidung am Anfang gewesen?
Ich bin nicht sicher, dass das die Fehlentscheidung ist.
Das bin ich schon.
Also in der ersten Staffel fand ich die Idee ja auch noch gut. Und ich finde das auch an sich nicht verkehrt. Ich meine, Breaking Bad ist die Geschichte von Walter White und Better Call Saul ist die Geschichte von Saul. Also,
sind keine Star Trek-Serien, gell? Also, bei Star Trek ist ja eigentlich der Witz, dass es nicht ein Held ist, sondern dass die zusammen irgendwas erledigen.
Ja, das ist richtig, aber ich finde, das schließt nicht aus, dass eine Star im Star Trek-Univers spielende Geschichte nach einer anderen Erzählform automatisch scheiße werden muss.
Nee, nicht automatisch, aber sie ist es halt geworden.
Ja, sie ist es geworden, aber ich glaube nicht, dass das Problem ist. Man hätte Michael Burnham nehmen können und hätte ihr irgendeine andere Geschichte schreiben können und sie wäre da, also ich hätte da nichts gegen, ja, zu sagen, wir nehmen eine Figur und die macht die Dinge, die sie so macht, und erlebt Dinge im Star Trek-Universum mit all diesen Versatzstücken, die da passieren. Sie trifft irgendwie Klingonen und sie trifft dies und sie trifft das und sie,
ja, hat aber zwischenmenschliche Geschichten. Reicht doch nicht. Also Star Trek ist ja nun schon mal, ist ja schon eine militärische Serie. Und am Ende geht es bei Star Trek ja schon, oder ging es eigentlich schon immer darum, wer am Ende das Sagen hat, wer der Captain ist. Ja, die verschiedenen Generationen definieren sich über ihren Captain. Und dass man jetzt eine Serie macht, wo man bewusst nicht den Captain nimmt, sondern jemand ziemlich kleines Glied in der Kette zur Hauptperson macht und dann es aber nicht schafft, ihn auch als kleines Glied agieren zu lassen, sondern dass die dann die Ansagen macht. Also da zeigt man doch einfach, dass man versagt hat. Weil dann hätte man sie auch zum Captain einfach machen können. Dann kann sie nämlich das ausagieren, was sie so ausagieren muss und will.
Naja gut, sie war ja schon ein etwas größeres Licht. Am Anfang der Geschichte war sie quasi Nummer 1, wenn du so willst.
Ja, aber ja nicht sehr lange.
Ja, gut, nicht sehr lange. aber und dann geht sie halt durch diverse Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Wie gesagt, ja, natürlich die Sache, dass sie die Ansagen die ganze Zeit macht, ist ein Stück weit unrealistisch im Kontext dessen, wie wir von Starfleet wissen, wie die organisiert sind.
Ja, aber, und auch nervig. Also das ist halt, man denkt so, gibt es denn keine Ordnung mehr in diesem Universum?
Nein. Seit terranische Emperore in der falschen Zeitlinie sind, ist alles kaputt.
Da muss ich mich erinnern an die Austauschfolge, wo Riker auf diesem Bird of Prey gedient hat.
Oh ja, schön.
Das hätte sie mal machen sollen. Da wäre sie nämlich ganz schnell einfach getötet worden.
Das hätte mir gefallen, hä?
Ja, das hätte mir gut gefallen.
Ja, nee, also ich weigere mich anzuerkennen, dass das Problem ist. Ich glaube, das Problem liegt eher wirklich in Writern, die nicht willens waren, eine Science-Fiction-Serie zu schreiben, die in der Zukunft spielt, sondern eine Science-Fiction-Serie zu schreiben, die irgendwie heute zu spielen scheint. Die dann,
ich weiß echt, dass das Problem ist.
Mit
ich glaube, dass das auch ein Problem ist, aber ich glaube nicht, dass das der Kern des Problems ist.
Ja, die dann halt alles total schmalzig machen und dann alles, was noch nicht schmalzig ist, mit so viel Action zuschmieren.
Unfassbar pathetisch.
Ja, dass dann am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und ach ja, und dann natürlich Probleme, gell, werden immer, wenn sie dann gelöst werden, wenn sie auf so absurde Art und Weise gelöst, also zwischenmenschliche Probleme. Also ich denke nur an den Liebhaber vom Doktor, der irgendwie in einer unfassbaren psychologischen Monsterkrise steckt. Mhm. Und dann geht er einmal zum Admiral, die irgendwann mal Psychologie studiert hat. Und die hat gerade keine Zeit für ihn und sagt ihm drei Sätze und dann ist er mehr oder weniger fixed. Und ja, da stehst du davor, wenn so du gut, schon mal irgendwas mit irgendwem auch nur entfernt zu tun hattest, der ein psychologisches Problem hatte, sei es was Großes, was Kleines, völlig egal. Da stand ich fassungslos vor dieser Geschichte und dachte mir, ernsthaft, das ist jetzt euer Rezept, ja? Da kommt ja, mal
Deanna
jemand.
Troy hätte gestaunt.
Genau, da kommt mal jemand und redet ihm gut zu und sagt ihm, übrigens hier, musst du auch mal von der anderen Seite betrachten, ne? Kannst du mal hier so und dann denkst du mal drüber nach, ne? Und dann geht er ja, und sagt, stimmt, ja, danke, vielen Dank, Admiral. Und geht raus.
Ach,
und
jetzt, ja.
Die nächsten zwei Folgen ist er dann nochmal irgendwie so, oder läuft er nochmal so rum und dann geht es ihm schon wieder besser und am Ende ist alles Tutti. Und, ja. Alter, ich dachte, ich werde nicht mehr. Mhm. Und da sind noch ein, zwei so mehr so Szenen drin, wo so schwerste psychologische Traumata mit so ESO-Quatsch-Gelaber in einer Minute gelöst werden, weil für mehr Zwischenmenschliches bleibt halt keine Zeit, wenn ich in jeder einzelnen Folge einen Stern zur Supernova ab durchfackeln und die Discovery durch das ganze Universum schießen muss und parallel noch Zeitreisen und keine Ahnung, was sonst noch alles passiert, dann habe ich halt keine Zeit mehr für irgendwas mehr als einen Satz in so einer Szene. Und das hätten die alten Serien halt nicht gemacht. Die alten Serien hätten sich eine ganze Folge Zeit genommen für, der Typ hat seine Krise und parallel hätte man erzählt, wie Data seine Katze verloren hat.
Ja, gab's doch mal diese Folge mit Sisko, wo der dann auch so völlig abdreht und so Halluzinationen hat und immer die Wände vollschreibt und so. Und also das war viel intensiver beschrieben, aber egal. Ach, es ist, ja, es hat halt offensichtlich irgendein Star Wars Macher geschrieben. Denn es ist einfach nur Star Wars Unsinn rausgekommen.
Ja, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt Star Wars Unsinn ist. Es ist halt Unsinn rausgekommen. Ja, da gehe ich mit dir mit. Warum das jetzt alles zwischen Classic Series und TNG gesettelt oder weiß gar nicht, wie Enterprise da reinpasst. Egal. Warum das jetzt also nicht sogar
zwischen vor Enterprise
Kirk,
und,
es ist vor Kirk
sogar. Und Original, ja.
Mhm. Ja. Warum das jetzt dahin musste, wenn man ohnehin vorhatte, den Kanon so hart mit den Füßen zu treten.
Weil man die Klingonen einfach wieder als Bösewicht haben wollte. Warum ist zwar völlig, weil sie auch nur Staffage sind.
Ja, jetzt in der zweiten Staffel sind sie definitiv nur Staffage, ja.
Ja, aber auch in der ersten hätte man mit den Cardassianern genauso erzählen können oder mit irgendeiner neuen Spezies, die man noch nicht kannte. Exakt. Das war völlig egal.
Exakt, genau.
Man hätte die sogar genauso aussehen lassen können.
Ich meine jetzt, das Ende der Staffel, ohne es jetzt vorwegzunehmen, versucht halt notdürftig gewisse Dinge wiederherzustellen, schafft es aber auch wirklich extremst unzureichend nur.
Ja.
Und bietet jetzt zumindest mal einen Ausgangspunkt für die dritte Staffel, wo sie dann sich um Kanon keine Sorgen mehr machen müssen. Allerdings sind dann auch einige Figuren halt weg. Also, wenn ich jetzt beispielsweise an ihren Bruder denke, dann ist das der
hat mich eh genervt. Auch seine allein seine Anwesenheit hat mich genervt und dieses Betonen von ihm immer, und ich mag auch den Schauspieler nicht und es war auch so dummes Gewäsch immer und furchtbar. Pathetisch, wirre.
Na gut. Das Cockpit der Enterprise sah schön aus. Einigen wir uns darauf.
Das Cockpit der Enterprise. Ja, ist okay.
Ja, das hatte so die Anleihen der alten Enterprise, ohne sie nachzuäffen, so ja. 1:1, oder ist irgendwie jetzt plötzlich total albern und aus dem Bild gefallen, weil ich meine, alles andere sieht so Hightech poliert aus. Hast dir mal aufgefallen, dass die Brücke der Discovery total absurd beleuchtet ist?
Nee.
Da sind überall in den Wänden so Spotstrahler drin, die quasi waagerecht in den Raum Spot leuchten. Und kein
Ziel. Das hat man jetzt immer geblendet, wenn man da drin rumläuft.
Die sind nur dazu da, damit hinter den Figuren immer so Blendspots sind, die vorne Lensflares auslösen können. Und du fragst dich, wenn du in diesem Environment arbeiten müsstest, wo du permanent, egal in welche Richtung du guckst, wirst, guckst du immer in so Scheinwerferlampen rein. Was ist das denn? Wer macht denn sowas?
Nee, aber das ist ja in der Zukunft und selbst in unserer Gegenwart würde es ja schon funktionieren, dass diese Blendspots merken, ob sie hinten oder vorne an den Kopf von irgendjemandem dran blenden und dann abblenden würden, wenn sie eben in die Augen blenden würden.
Mhm. Ich glaube, dann hätten wir sehen müssen, wie die irgendwann mal dunkler werden, wenn sich jemand umdreht, haben sie aber nie gemacht.
Aber stimmt, da habe ich mal keine Gedanken. Ja, das ist eben dieses...
Das ist auch nicht nur die Brücke, das ist überall. Das ist auf den Section 31 Chips, das ist auf der in den Gängen, das ist in der Krankenstation, das ist überall. Ja, so.
Weil da halt irgendjemand im Design entschieden hat, oh Gott, jetzt mein Bildschirmausgang, nee, läuft aber noch. Irgendjemand im Design entschieden hat, ey, das würde geil aussehen, wenn wir das so machen. Und dann hat es irgendjemand gezeigt, dem Producer, hier, guck mal, wie geil das aussieht. Yeah, ja, sieht voll geil aus, machen wir. Und ja, und dann ist es halt drin.
Tja, was ist denn mit anderen Figuren? Was hältst du denn von Tilly?
Tilly finde ich, also wenn sie Haare offen hat, finde ich sie ziemlich heiß.
Das meinte ich nicht. So als Figur, also kriegst du eher so Haare auf den Zähnen, wenn Tilly ins Bild läuft, nee, oder freust du dich?
Ich finde Tilly eher pro, also ich finde die, irgendwo glaubhaft. Sie ist ja auch ein ganz kleines Rad, ne? Und kommt dann aber in Situationen, wo sie eben große Verantwortung übernehmen muss und macht das ja auch sehr gut. Trotzdem bleibt es für mich glaubhaft, dass sie das bewegt, dass sie merkt so, oh wow, in was für eine Rolle bin ich jetzt gerade, weil ich bin ja eigentlich nur Fähnrich.
Ja.
Und das schafft sie eben viel besser als Michael, die halt einfach, ja, ich bin der Superheld.
Das schafft sie viel besser als Wesley Crusher. Was?
Wesley Crusher, ja, das war aber auch seine Rolle, finde ich. Das, ja. Ich fand Wesley Crusher nie schlecht.
Also ich finde die Szenen, wenn Tilly nicht aufhören kann zu reden und sich immer in Sachen einmischt, wenn die großen, also wenn der Captain irgendwie mit keine Ahnung, Captain diskutiert mit Admiral, Tilly platzt rein und erzählt Kochrezepte oder so, also keine Ahnung, es gab ja so ein paar Situationen, wo sie so völlig absurd gestört hat an Stellen.
Zum Teil auch ein bisschen arg slapstick.
Ja, so, gell? Genau, also so, wo man das Gefühl hatte, erstens, ich glaube nicht, dass diese Figur so dumm wäre, das zu tun, weil das würde normalerweise...
Nee, die war ja auch auf der Sternenflottenakademie. Ja, also,
das würde die, ja. Als Fähnrich, du hast... Also ja. Nach allem, was ich über Militär und sowas weiß,
unwahrscheinlich,
hast ja. Du so hart Respekt vor einem Admiral, du würdest da nicht, dem nicht ins Wort fallen.
Okay. Apropos Militär, darf ich kurz einwerfen?
Ja.
Heute vor 25 Jahren wurde ich eingezogen.
Gott, das weißt du noch?
Ja.
Komplett verdrängt.
Ja, weil an dem Tag Hongkong an China zurückgefallen ist. Und das habe ich heute im Radio gehört.
Mhm.
Aber
du bist jetzt
egal.
Offiziell alt, herzlichen Glückwunsch.
Wahnsinn, ja. Ja, genau. Kommandokette, ja. Und sowas.
Also
ja.
diese Szenen, wenn sie sich da so völlig abstrus, slapstickartig, wie du gesagt hast, daneben benimmt auf der Brücke, die fand ich immer sehr anstrengend. Aber sonst bin ich auch eher pro Tilly, weil die wird hart gehatet im Netz, habe ich gelesen. Die, also wird von vielen so als der neue, ich habe irgendwo gehört, ich sei der Jar Jar Binks von Discovery. Das kann ich,
nicht, gar nicht.
Kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich wirklich nicht.
Gar nicht.
Ja, sie ist natürlich so ein bisschen so Comic-Relief-Charakter und in dieser einen Folge, wo sie diese Queen of Hasse nicht gesehen kennenlernt und erstmal die gesamte Messhall vernichtet, das fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Es war halt, das sind so die zwischenmenschlichen Sachen, weißt du, so First Contact mit einer Alien-Lifeform, die irgendwie sich lustig tarnen kann und dann erstmal die Messhall vernichtet und überall fliegt Essen rum und alles sieht total am Arsch aus und Tilly findet am Schluss irgendeine blöde Ausrede und geht und lässt dieses Chaos zurück. Das war A, was Zwischenmenschliches, also wir haben den Charakter ein bisschen besser kennengelernt, wir haben dabei nicht eine Supernova auslösen müssen und wir haben First Contact mit einer Alien-Lifeform gemacht, wir hatten eine ganze Szene von mehr als 2 Minuten, die nur in einem Raum spielte, niemand musste irgendwas in die Luft jagen, niemand musste irgendwie, also klar, es ist ein bisschen Action passiert, aber im Wesentlichen sind nur Spaghetti durch die Luft geflogen. Eigentlich, das war Star Trek, da war ein Stück weit was richtig gemacht worden. Und dann haben sie aber schon wieder keinen Bock mehr auf den Rest von der Geschichte. Ja. Okay, jetzt haben wir es viel...
Ja, nee, Tilly finde ich gut.
Viel gehatet. Ja, bei Saru sehe ich noch viel Potenzial.
Jetzt Saru finde ich auch okay. Ja, Saru ist gut.
Ja.
Ich meine, bei Saru, der hat ja eine Wandlung hinter sich. Oder jetzt in der Staffel erfahren. Da bin ich noch gespannt, ob das so klug war. Denn eigentlich war seine Persönlichkeit in Verbindung beziehungsweise in Konflikt mit seiner Rolle an Bord ja ganz interessant.
Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja.
Okay. Mal und gucken.
Ich sehe da halt so in Subordinations-Episoden auf uns zukommen oder habe ich befürchtet nach dieser Folge. Die Folge, wo das übrigens revealed wird, was da passiert, fand ich eine unfassbare Frechheit. Und die ganze Folge lang in eine Richtung zu schubsen und dann am Ende zu sagen, Edge a Badge, doch nicht. Das ist einfach, das ist auch schlecht. Das macht man so nicht.
Gott, das musst du mir nachher mal sagen, das weiß ich jetzt.
Die Folge, wo seine Wandlung stattfindet.
Ja, das ist klar. Ach ja, jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
Weißt du, wieder nee, so Tränendrüse, mega, genau. Drückt drauf, alles, was da ist. Alle jetzt wissen, was jetzt passieren muss und dann, ach nö.
Ich hab jetzt eher an die Folge danach gedacht, die ja damit zusammenhängt. Ja, ja. Mit dieser krassen, mit dem krassen Ignorieren
Prime Directive und genau, der Kommandokette auch.
Und zwar eben nicht in der Weise, wie es Picard und Janeway auch gemacht haben. Klar, die haben auch die Direktive missachtet, wenn es mal nötig war. Aber das ist ja in der Weise hier, also...
Okay, also ja, wie reden wir uns jetzt da raus, wenn man uns in den Kommentaren vorwirft, dass wir ein paar alte Star Trek-Fans sind, die nicht mit der Zeit gehen können und nur das Alte weitergeschrieben haben wollen.
Da reden wir uns ganz einfach raus. Ich mochte sogar Enterprise.
Okay. Okay. There you have it. Haters.
Obwohl natürlich die Anfangsmusik mit Text, das ist schon schwer zu ertragen, muss ich sagen. Mhm. Aber insgesamt mochte ich die Serie dann doch. Und die hat auch dieses Star Trek-Gefühl rübergebracht. Und die hat auch Vulkanier interessant dargestellt.
Ja, denen sogar noch was hinzugefügt, ja.
Ordentlich Möpse meinst du jetzt?
Nein, um Gottes Willen, das meinte ich jetzt nicht. Nein, ich meinte.
Das aber auch.
Nein, ich meinte eher in der Beziehung, die sie zu den Menschen und dem frühen Starfleet ganz am Anfang hatten. Das hat ja noch Sachen erzählt, die wir noch nicht wussten über die Beziehung zwischen Menschen und Vulkaniern.
Reichlich, ja. Oder auch die Andorianer. Also da wurde noch ganz viel erzählt in dieser Serie. Die hat zwar zum Teil auch zu Recht, aber zum Teil auch zu Unrecht auch ziemlich Hass auf sich gezogen, der Trekkie-Gemeinde. Oder wurde ignoriert zum Großteil. Aber ich finde, die hat das Gefühl von Star Trek schon ganz gut getroffen eigentlich.
Mhm.
Und ja, diese Serie hier leider eben nicht. Also da kriege ich doch zunehmend das Gefühl, dass die für ein Michael Bay-Publikum oder eher sogar noch für ein Star Wars-Publikum geschrieben wurden. Und da frage ich mich halt, warum? Was soll das?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie alt diese Serie werden wird. Ich würde mich nicht wundern, wenn das nach der dritten Staffel aus ist.
Nach der dritten? Nee, würde mich auch nicht wundern. Nee, vor allem jetzt kommt ja Picard und ersetzt die. Oh Gott, ich hoffe, das versauen sie nicht.
Ja, man weiß, ich habe jetzt keine Insider, also was heißt nicht mal Insider, also ich habe keinerlei Infos gelesen, wer jetzt da für zuständig ist. Nee, wenn sie das auch Kurtzman in die Hand geben, können wir es einfach einsacken und vergessen und nicht gucken.
Hoffentlich nicht.
Ja.
Aber also da vertraue ich einfach auch auf Patrick Stewart, dem ich nicht, also da glaube ich einfach nicht, dass der bei so einer Scheiße so mitspielen würde.
Die Hoffnung habe ich auch, ja. Ich meine, klar, man muss es modernisieren. Man muss es jetzt irgendwie auch.
Klar.
Man muss es irgendwie mit einem 2020er Blick und Art zu erzählen, muss man Dinge sozusagen auch mal neu machen. Aber erstens, wie gesagt, wenn du den Kanon nicht beachten willst, dann die Timelines nach hinten sind offen. Ja, nimm dir einfach irgendwas, nimm dir irgendwo.
Ja, eben.
Hinten was Neues und oder spring in der Zeit weg oder mach keine Ahnung was.
Genau.
In Science Fiction hast du immer irgendwas alle Optionen.
Ja.
Und setz dich nicht zwischen die ersten beiden Serien, laste dir den ganzen gesamten Kanon, der hinten dran hängt, auf und stell dann im Writers Room fest, dass du damit nicht umgehen kannst. Weil deine 23-jährigen Writers, die denke ich mir jetzt gerade aus, ich weiß es nicht, das alles nicht gesehen haben und denen das alles egal ist, ja, dann mach das halt
nicht. Ja, aber es ist zum Teil machen sie es ja auch absichtlich. Das ist dann auch so das Gefühl von, man würde den Fans irgendwas Gutes tun, wenn da irgendwie Spock auftaucht und irgendwas Schlaues von sich gibt. Ja, das ist aber alleiner Selbstzweck ist das halt auch nicht, gell? Also, da habe ich nichts von.
Und wenn der Spock sich halt dann nicht real anfühlt, wenn er sich nicht wie Spock anfühlt, weil der dauernd Dinge tut, wo man sich denkt, nein, würde er nicht machen.
Genau.
Ich weiß nicht, vielleicht ist mein Bauchgefühl einfach auch falsch und das Bauchgefühl von anderen Leuten, die Spock schreiben, ist viel richtiger und so. Aber ich bin ja da mit meiner Wahrnehmung auch nicht alleine. Also,
nee. Nee, ich meine, wenn man bei Twitter liest, diese Star Trek Satire-Serie, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, wird halt zum Teil als das eigentliche momentane moderne Star Trek angesehen. Ja,
meinst,
und das sagt ja schon. Ja, genau. Was bei mir nicht so wahnsinnig gezündet hat, ich habe irgendwie 2-3 Folgen geschaut und gedacht, brauche ich nicht unbedingt. Aber das sagt natürlich schon was aus über Discovery, gell? Also wenn es nicht schafft, die Satire auszustechen.
Ja. Ja, und wenn man parallel halt mit Expanse sieht, wie gute Science Fiction heutzutage aussehen kann und vielleicht auch aussehen muss. Ja, okay, also machen wir irgendwie einen Deckel drauf und versuchen unseren Hate wieder zu kanalisieren.
Ja.
Jetzt hat diese Serie hier 45 Minuten dieser Folge eingeräumt bekommen, weil wir beide mal Dampf ablassen mussten. Das zeigt aber im Wesentlichen, also du hattest, glaube ich, im Vorfeld unserer Besprechung hier irgendwie gesagt, du möchtest der Serie oder dieser Staffel eigentlich gar nicht so viel Raum einräumen. Ich finde aber, was das zeigt, ist, dass uns das ja nicht egal ist. Wir sind halt beides Trekkies und wenn da so ein riesiges Franchise, wo so viele Herzen dranhängen und wo schon so viele Autoren sich dran versucht haben und so viele Regisseure, unter anderem hat zum Beispiel Jonathan Frakes hier auch eine Folge
ist sogar gut.
Die ist sogar halbwegs okay. Dann nimmt das so ein Team in die Hand und fährt es so hart vor die Wand. Dann löst das halt Emotionen aus. Das ist eben so. Und deshalb hat die Serie jetzt hier so viel Platz bekommen, auch wenn wir sie beide nicht leiden können. Das tut uns halt irgendwie weh, dass das so schlecht geworden ist.
Ja.
Und das muss dann halt kommuniziert werden. Deshalb dieser Raum für so eine schlechte Serie.
Für so einen Mist.
Ja.
Ich habe wirklich zwischendrin überlegt, ob ich ausschalte.
Ja, das kann ich bei Star Trek aber auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Aber ich war kurz davor. Wo ich dachte so, die Therese hat auch mal gesagt, warum schauen wir das denn, wenn dich das so ärgert?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass es gegen Ende ja wieder ein bisschen besser geworden ist.
Nee, gar nicht.
Ja, doch, als dann diese ganze Zeitreisegeschichte und der ganze Kram da so ein bisschen konkreter wurde, hatte ich
das so anstrengend. Kurz, das war Zeit. So wirr und so, oh. Wo dann die Theresa ist eingeschlafen, hat irgendwie 20 Minuten geschlafen, ist dann aufgewacht. Was ist passiert? Und obwohl die halt gerade die ganz großen, epischen Schlachten vorbereitet haben, musste ich ihr dann sagen, eigentlich nix. Dummes Gewäsch. Spock hat dummes Gewäsch von sich gegeben.
Okay. Naja.
Wir finden keinen Ausgang.
Wir geben 2 Punkte oder so. Und möchten nächste Staffel, die das wieder gut macht.
Ja, hoffentlich macht es Picard wieder gut. Hoffentlich.
Ja. Lass uns doch irgendwelche anderen Themen. Vielleicht irgendwas Erfreuliches oder so. Ich meine, beim Trinken, das haben wir jetzt schon verbrannt. Mein Riesling ist...
Diesen Adam Sandler-Film hast du noch nicht geschaut?
Nee, da bin ich irgendwo stecken geblieben. Relativ am Anfang.
Was haben wir noch? Sag mal, was die Liste sagt.
Die Liste möchte, dass ich über meine Elektroroller-Erfahrung spreche.
Echt, haben wir überhaupt keinen Schau-Content mehr? Ach so, ach, Dünkirchen wolltest du auch erst noch schauen, ne? Red doch mal über deinen Elektroroller.
Ich hatte letzte Woche davon berichtet, dass ich mit diesen lustigen E-Scootern, also diese Kickboard-artigen Sachen mit Batterie und Motor, dass ich damit gefahren bin. Das habe ich jetzt auch noch ein paar Mal wiederholt. Aber dann bin ich dazwischen auch mit diesen großen. Wir hatten mal den Chris von Mumpitz und Glitzer hier in der Sendung, der sich so ein Ding ja auch gekauft hat. Der hat hier in der Sendung mal berichtet, wie er Stefan hat mal fahren lassen und wie das so ist, mit so einem Teil umher zu düsen. Der besitzt ja sowas. Und jetzt gibt es die in Frankfurt hier bei uns auch, in Berlin gibt es das schon sehr lange und in München glaube ich auch, also in so einem Sharing-System, wo du die so per App lokalisieren und dann anmieten kannst. Das habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Der Anbieter hier in Frankfurt heißt Frankie, Frank-E. Und ja, funktioniert dann genauso, wie man sich das bei den Car2Go oder so oder diesen ganzen anderen Free-Floating-Anbietern, so was weiß ich hier, City-Flitzer mit den Autos, also wie man das erwartet, du ortest das Ding in der App, läufst dahin, schließt den irgendwie auf und dann zahlst du einen Minutenpreis und dann kannst du in einem vorgegebenen Geschäftsgebiet, das siehst du in der App dann auch, wo das endet, kannst du dann rumdüsen und den irgendwo im Geschäftsgebiet stellst du ihn dann wieder ab, wenn du mit deiner Fahrt fertig bist und schließt ihn wieder mit der App zu und fertig. Hinten in dem Kofferraum sind irgendwie so 2 Helme drin. Da gibt's auch so lustige...
Kofferraum, also unterm Sitz oder was?
Nee, da ist so ein Topcase drauf. Und da sind also ein so ein Helm mit M und in M und einer mit in L. Aber da das so Helme, so vorne offene, diese typischen Scooter-Helme, die kein Kindteil haben, ich weiß nicht, wie man die genau nennt, da gibt es bestimmt ein Wort für. Da das solche sind, ist das mit der Größe jetzt auch für meinen Quadratschädel, wo ich wahrscheinlich normalerweise bei L...
Bei mir ist das ein Problem, du. Also ich passe in solche Helme nicht rein, in der Regel.
Ja, dadurch, dass er kein Kind hat, finde ich, geht's irgendwie, weil der spannt halt dann nicht so. Also das kriegst du schon irgendwie, gut, käme natürlich auch ein Versuch an. Was ich ganz clever finde, ist, wie sie das mit der Hygiene gelöst haben. Man würde ja denken, so den Helm von anderen Leuten aufsetzen. Das so,
nee, will man eigentlich nicht.
Auf Dauer möchte man eigentlich nicht.
Wahrscheinlich kriegt man so eine Sturmhaube auf, oder?
Ja, eben nicht eine Sturmhaube, sondern sie, wie gesagt, Kindteil hast du ja nicht. Das heißt, das betrifft sozusagen nur deine Haare und deine Ohren. Und da sind, wenn du dieses Topcase aufmachst, dann sind da so in dem Roller, den ich jetzt hatte, lass es 30, 40, vielleicht 50 von solchen Einmalsturmhauben drin sein. Also es ist wie so ein Haarnetz, so ähnlich wie was jemand in der Küche tragen würde oder im Krankenhaus oder so.
Bringt das wirklich Hygiene?
Das weiß ich nicht. Zumindest berührst du das nicht mehr unmittelbar. Sondern da ist halt nochmal so eine Schicht dazwischen. Die ist aus so einem feinen, fließartigen, keine Ahnung, okay, man kann da so fast durchtippen, aber du kannst nicht durchfassen. Also, am Anfang sind die so zusammen, dann sehen die aus wie so ein kleiner Papierstick und dann fusselst du das so auseinander und dann ergibt sich, es ist so ein bisschen wie eine Duschhaube. Nur halt nicht so aus Plastik, sondern aus so einem Vlies. Und das schnuffelst du dann auf die Haare, dann siehst du sehr albern aus, stehst halt da mitten irgendwo auf der Straße und tust dir so ein Ding auf die Haare. Da kommst du dir schon extrem blöd bei vor. Dann ziehst du den Helm drüber, das Teil guckt natürlich an allen Ecken und Enden raus, siehst halt immer noch aus wie doof. Und dann setzt dich auf den Roller, drückst so einen Startknopf und dann ist das wie bei all diesen E-Fahrzeugen. Irgendwo geht eine kleine Lampe an, dass das Ding jetzt startbereit ist, aber du hörst natürlich kein Geräusch. Und dann drehst du am Hahn und dann fährt's los. Und dann liest man ja immer von allen Leuten, das beschleunigt so geil. Und naja, jetzt bin ich Motorradfahrer.
Nee. Aber du bist halt verflucht schwer. Ja, du bist halt so verflucht schwer.
Ich bin nicht verflucht schwer, das Ding ist einfach nur zäh. Also als Motorradfahrer kann man da nur müde drüber lächeln, wenn man jetzt dieses Teil beschleunigen lässt. Ich glaube, für jemanden, der vielleicht von einem 50er Zweitaktroller kommt, dann mag das vielleicht eine ganz, ganz coole Kraftentfaltung sein für jemanden, der von einem
Motorrad... Ja, aber du bist ja auch nicht irgendein Motorradfahrer, du bist ja Ducati-Rennmaschine.
Ja, nun okay, aber... dann dreht man da am Hahn und dann fährt es irgendwann relativ okay schnell. 47, glaube ich, war die Höchstgeschwindigkeit, die ich erreicht habe. Und dann kommt so ein fetter SUV und brettert mit 60 an einem vorbei in der Innenstadt. Und dann merkst du, eigentlich würde ich lieber auch 60 fahren können. Dann würde ich mich wohler fühlen. Weil dann könnte ich mitschwimmen und würde kein Hindernis mehr darstellen. Was schön ist, dass es halt einfach total leise ist. Also du drehst da und dann fährt es und so wie man das von E-Fahrzeugen kennt, absolut flüsterleise. Das ist toll. Wie gesagt, also ich hätte gerne, dass es vielleicht, also von mir aus dürfte es gerne noch ein bisschen zackiger beschleunigen und das müsste es aber gar nicht mal so unbedingt. Also wahrscheinlich kann man sich daran gewöhnen und damit im Alltag auch sehr gut klarkommen. Das ist jetzt vielleicht nur so eine Sache, dass ich irgendwie gedacht habe, so E-Fahrzeuge, die beschleunigen doch so geil und jetzt Roller und dann war es halt so ein bisschen underwhelming als Motorradfahrer. Aber viel mehr würde mich stören, dass das am Ende mit 47, ich weiß, es ist Führerscheinklasse und so weiter und dann, dass alle Leute oder fast alle Leute fahren dürfen. Darum geht es ja eigentlich.
Klar.
Aber so, wenn ich mir denke, wie fühle ich mich sicherer, dann ist es eben so, dass ich nicht auf der rechten Spur auf einer zweispurigen Innenstadtstraße fahre, hier so, lass es jetzt ein Alleenring sein oder keine Ahnung was, und dann gucke ich in den Spiegel und sehe hinter mir diesen Porsche Cayenne und eine Sekunde später brettert der irgendwie so hart nah an mir vorbei, weil er mich quasi als Hindernis wahrnimmt, weil er eigentlich lieber 65 fahren will. Und ich fahre halt 47 und dann bin ich ihm 20 km/h zu langsam.
Also das müsste doch technisch möglich sein, dass oder auf jeden Fall nur in ganz naher Zukunft technisch möglich sein, dass man, wenn man dieses Gerät freischaltet, also wie du es ja vorhin beschrieben hast, dass dann eingelesen wird, was für einen Führerschein du hast und dass dann freigeschaltet wird, wie schnell du fahren darfst. Und du hast halt mal nicht nur einen B-Führerschein, sondern du hast einen Dreier und sogar einen Motorradführerschein. Also wäre das nicht geiler?
Ja, das ist wahrscheinlich, das wäre natürlich geiler, ist eine schöne Idee, aber vermutlich mit dem deutschen Kfz-Recht nicht zu machen,
weil es eine andere License-Plate dann hat, ja klar.
Ja, nee, und unser, erstens das und zwar, selbst wenn es die nicht hätte, heutzutage hat ein Kfz im Kfz-Schein eingetragen, was es für eine Leistung hat. Man kann es nicht einfach ändern. Kannst du nicht einfach daherkommen, ja? Also ich meine, da fliegt ja alles auseinander. Da muss ja einen Zettel haben, der seine Aufschrift ändert. Also das geht nicht.
Ja, genau.
Also, nee. Da müssen wir erstmal Gesetzesänderungen machen und überhaupt und EU-Verordnung und bam und kaputt. Und schon haben wir 2131.
Nee, aber wenn man das weiterdenkt, könnte man ja genau auch sagen, dass irgendwie Fahranfänger dürfen nur 130 fahren. Und das, wenn sie einsteigen, macht das Auto automatisch.
Oh, da möchte ich bitte noch eine Forderung einwerfen, die ich seit meiner frühen Jugend schon habe. In dem Augenblick, wo man auf den Knopf für die Nebelschlussleuchte drückt, begrenzt sich das Auto auf 50 km/h instant, nicht abschaltbar.
Ja, genau. So. Ja, genau. So was.
Ach, die regen sich alle auf, diese Idioten.
Es sieht doch so cool aus.
Ja, nein, sieht es nicht. Es ist einfach nur dämlich.
Ja, weil voll. Aber also da finde ich, wäre schon noch Potenzial für Innovation.
Ja,
aber
natürlich.
Ist halt, wie du ganz richtig sagst, Gesetzesinnovation wäre da nötig.
Ja, also auf die Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen, aber das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Ist natürlich, wie gesagt, aktuell nicht machbar. Aber sehr natürlich
bei so
einem
Elektro-Dings wäre das ja einfach, gell? Also der Elektromotor, das ist ja nicht wie bei einem Verbrennungsmotor, den man irgendwie drosseln muss oder so, sondern der Elektromotor, den kannst du einfach sagen. So, es geht halt bis 49 oder es geht halt bis, ja, was auch immer.
Genau. Ich meine, klar, du müsst ihn dann so auslegen, dass er die größere Dings auch kann, aber es ist tatsächlich ja so, dass er nicht mehr Strom verbraucht deshalb. Ich meine, ja, er wiegt ein bisschen mehr und das wiederum, und vielleicht müsste man die Akkus auch so dimensionieren, dass sie auch mit dem höheren Leistungsabforderungen noch sinnvolle Reichweiten erreichen. Insofern, ja, das verbraucht dann unter Umständen ein bisschen mehr, aber der reine Elektromotor, wenn ich einen Elektromotor größer dimensioniere, dass er mehr Leistung potenziell abgeben kann, verbraucht er deshalb bei geringerer Leistungsabgabe nicht zwingend mehr Strom. Indirekt dann vielleicht durch die Gewicht, wenn er sich selbst mitschleppen muss, aber wenn ich jetzt einen Stationärmotor vorstelle, wäre das nicht so. Und ich habe sogar noch andere Vorteile von einem leistungsfähigeren Motor, also sowas wie ein Motor, der irgendwie, was weiß ich, 50 kW rausknallen kann beim Beschleunigen, ist später auch ein Generator, der 50 kW generieren kann, wenn ich die Leistung wieder andersrum oder Pi mal Daumen, ja. Mit derselben Energie wieder Rekuperation machen kann. Und ein Motor, den ich sehr viel kleiner dimensioniere, der kann auch nur ein schwächerer Generator hinterher sein und weniger Energie zurückgewinnen. Also da sind andere Denkkonzepte auch nötig, wenn man an E-Mobilität rangeht, als es jetzt so klassisch ist, wo man dann sagt, ja, warum braucht das so viel PS? Wollen alle nur rasen? So, ja, nein, vielleicht wollen sie auch rekuperieren.
Ja, genau. Ja. Ach ja, Innovation.
Das ist schwierig, ne? Innovatiere doch mal unser Spielerlebnis. Du wolltest noch ein Spiel empfehlen. Ich bin sehr gespannt. Ich brauche wieder was zum Spielen.
Genau. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich wie ein ganz alter Hut. Ich habe ja keine Ahnung, ob das neu ist. Das nennt sich Archero. Ich weiß es nicht.
Geht es um den Star Trek Captain?
Genau, um den geht es. Man fliegt mit seinem Beagle durch unendliche Weiten und versucht die Vulkanier zu retten. Nein, es geht um einen Bogenschützen, also einen Archer. Ist ein Geschicklichkeitsspiel und was in so kleinen Levels aufgebaut ist, also wirklich klein, so kleine Arenen immer. Und wenn man schießt, wenn man steht, dann schießt der Archer automatisch auf die Feinde, was irgendwelche Monster sind, die alle unterschiedliche Dinge können, die also zum Beispiel auch auf dich schießen oder die Felsbrocken entgegenwerfen oder dich berühren und dadurch dir Energie absaugen und ja. Und wenn du dich bewegst, dann schießt du nicht. Das heißt, du musst eben möglichst wenig dich bewegen, trotzdem natürlich den Angriffen ausweichen und wenn du eben stehst, dann schießt du und triffst auch. Und
ich habe hier gerade so das Werbevideo im App Store. Es ist unfassbar bunt und unfassbar hektisch. Ist das das Richtige?
Es ist ziemlich hektisch. Ja, ist halt ein Geschicklichkeitsspiel, ein schnelles Geschicklichkeitsspiel, aber mit einer relativ steilen Lernkurve und auch einer, ich weiß nicht, RPG ist übertrieben, aber also du gewinnst dadurch, dass du Monster tötest.
Gewinnst du dann +2 auf Blutrausch?
Ja, genau, so ist eine Art, genau. Da hast du dann immer die Wahl, welche, also du hast nicht einen richtigen Entwicklungsbaum wie bei einem RPG, aber du hast so, ja, kannst du eben überlegen, ob du eher deine Gesundheit ableveln willst oder irgendeine Sonderwaffe oder eben Blut absaugen, also dass du eben Lebensenergie durch Töten von Gegnern wieder zugewinnst, sowas. Und es ist ein kleines Spiel, also es ist jetzt nicht so, dass es dann immer weitergeht, sondern du spielst, wie nannte man das früher, so also eben bis zum Game Over spielst du immer, gell? Also versuchst möglichst viele Stages eben zu schaffen, und wenn du die eben nicht schaffst, dann, ich glaube, du hast noch eine Möglichkeit nochmal zu respawnen, aber eben nur einmal, und wenn es das zweite Mal tot ist, bist du halt tot und dann musst du halt von vorne wieder anfangen. Und kriegst dann wieder so halb zufällig andere Entwicklungen, die du machen kannst. Es ist also immer ein bisschen anders, aber es macht Freude. Also ich spiele es jetzt seit ein paar Tagen und macht Spaß. Es ist halt so ein Spaßgeschicklichkeitsspiel. Es ist jetzt nichts total Tiefschürfendes.
Hilfe, sie kommen. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe das gerade mal runtergeladen. Ja,
und es hat natürlich wieder, es ist wieder so kostenlos und hat die Möglichkeit, dass du dann irgendwelche Diamanten kaufst, weißt du, toll was. Aber das macht es wirklich sehr zurückhaltend. Also man braucht es gar nicht nutzen. Und es kommt dann eben sowas, ja, du bekommst jetzt irgendwie eine von den beiden Fähigkeiten. Wenn du noch eine haben willst, dann schau dir jetzt dieses Video an. Und dann mache ich, nein, möchte ich jetzt nicht, weil zwei Stages weiter ich sowieso wieder ein Level up habe und ich jetzt nicht eine Minute irgendein Werbevideo schauen muss, ist völlig egal. Also, ja, man kann der Werbung gut entgehen.
Also ich bin bis Stage 5 gekommen und gestorben.
Also ich bin im Moment so, ich glaube, ich bin heute bis Stage 49 gekommen, hat mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht die 50 geschafft habe.
Oh weia, okay. Nun denn, also Archero. Es geht leider nicht um Captain Archer, aber um einen kleinen Bogenschützen. Mal gucken, wie weit ich da jetzt komme. Aber ich bin nicht sicher, ob das so meine Art von Spiel ist.
Ja, wir sind ja sehr unterschiedlich in unserem Spielgeschmack.
Also ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwie, als ich das Bild gesehen habe, habe ich gehofft, dass ich irgendwie so Tower-Defense-Sachen bauen könnte, aber
Nee, es ist ein Geschicklichkeitsspiel.
Aber das ist, man läuft dann schon so rum und versucht den Sachen auszuweichen und dann immer mal wieder stehen zu bleiben, damit man ein paar Schuss los wird und dann wieder ausweichen. Ist das so die Art, wie man das spielt?
Ja, also im Idealfall steht man möglichst lange und weicht im letzten Moment nur aus und eben nur einen ganz kleinen Schritt. Also man läuft nicht so wahnsinnig viel rum, weil wenn du rumläufst, schießt du nicht.
Ja, klar. Ja. Aber zum Ausgang rennen hilft mir auch nicht, ne? Also ich muss sie schon alle platt machen.
Okay. Ja, muss alle platt machen.
Gut. Na gut, ich schau da mal rein.
Ja, mach das.
Hast du sonst noch Themen, die du beackern willst? Weil unsere Liste ist jetzt leer. Oder siehst du jetzt schon den Vorhang zu und die Dings und so weiter?
Achso, ich wollte noch eine kleine Korrektur für die Besserwisser unter euch. Sowohl Hongkong als auch ich haben natürlich nicht vor 25 Jahren unsere Freiheit verloren, sondern vor 22 Jahren heute, aber sei es drum.
Und trotzdem vor 22 Jahren, das war denen genug, um das heute im Radio zu erzählen.
Ja, erstaunlich, gell? Ja, weil da anlässlich dieses Tages ziemliche Unruhen sind in Hongkong. Die haben doch heute versucht, irgendwie das Parlament zu stürmen und so.
Oh, ich merke, dass ich heute noch keine Nachrichten geguckt habe.
Schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände.
Dass in Hongkong gerade Tumult ist, das wusste ich, aber
genau.
Ja, dass es heute schon wieder besonders eskaliert, ist das nicht.
Mhm.
Tja, und unweit davon geht der Trump über die grüne Grenze, hätte ich beinahe gesagt.
Genau.
Und macht PR-Stunts, die ihm nichts bringen werden.
Ja, und die Ivanka, Ivana, ich verwechsel sie immer, sie und ihre Mutter, also die junge, blonde, hübsche, gell? Ja. Ist so herrlich ignoriert worden. Hast du das gesehen, das Video, was die Franzosen...
Nee, ich hab's offensichtlich ignoriert.
Der Präsidentenpalast, der Französische hat das offiziell getwittert. So ein Video, wo Lagarde, Theresa May, Macron und noch irgendjemand zusammenstehen und sich so unterhalten und die heißt sie jetzt Ivanka oder Ivana? Ivanka, oder?
Ivanka, ja.
Ivanka kommt dazu und will halt mitreden und die anderen ignorieren sie halt komplett und die Lagarde verdreht die Augen. Total gut. Und das posten die halt einfach so, gell?
Also langsam schlägt es auf allen Seiten einfach nur in diesen offenen Hass um, wo einfach Leute irgendwie sich denken, was geben wir uns mit den Trumps?
Ja, Hass nicht mal, sondern einfach so,
ja, aufgedreht,
so, Missachtung, ne? Ja. So, nee, ihr seid nix, ja, geht weg.
Ich meine sie ja insbesondere, gell? Ich meine, das ist ja, die ist ja,
ja, das ist ja total grotesk, die ist ja gar nichts. Also die ist ja wirklich da nur als Familie.
Sie ist Advisor irgendwie. Ja, ich meine, klar, viele andere Advisor werden vielleicht auch einfach nur rangezogen, weil irgendwer der Meinung ist, dass das ein guter Advisor wäre. Aber bei ihr ist es halt so offensichtlich Vetternwirtschaft. Das ist halt schon sehr anstrengend.
Ja, ich schaue ja nach wie vor House of Cards. Bin jetzt in der, ich glaube, 4. Staffel. Wo jetzt auch die Vetternwirtschaft auch extrem wird langsam. Oder ja, in der 3. glaube ich auch schon. Aber zum Teil ist es wirklich, da gucke ich dann, wann ist denn diese Staffel entstanden? Das muss doch eine Reaktion auf Trump sein. Und dann sehe ich, nee, das war vor Trump. Krass. Also da ist zum Beispiel so eine Folge, wo es so um Beeinflussung von Medien und dann eben auch das Schlechtmachen von Medien geht. Das klingt halt, als wäre es Trump, als würde er Trump dargestellt. Hm. Aber war halt vor ihm.
Wenn man hoffen, wüsste, dass das nicht dann gelernt hat. Ist, dann würde man vermuten, dass er es gesehen hat, aber es ist eigentlich auszuschließen.
Ja, ist auszuschließen. Nee, ist aber vielleicht auch naheliegend, diese Reaktion. Wenn du einfach einen Charakter hast, der korrupt und faschistoid genug ist und eben diese Stellung hat,
dann klar,
passiert das vielleicht von alleine.
Tja, naja, ich meine, in der Türkei würdest du halt irgendwie die deine Schergen benutzen, um da irgendwie in irgendwelchen Zeitungsredaktionen einzureiten und alle in den Knast zu stecken. Das kann er jetzt halt nicht machen, weil dazu ist es noch nicht weit genug umgebaut, das System. Also macht man es halt anders und delegitimiert sie. So läuft das dann halt.
Genau. Ja.
Gut, das
müssen wir. Was eigentlich noch schlimmer ist, also weil es halt das System noch viel mehr beschädigt.
Ja, es ist halt langwieriger, ne? Es ist aufwendiger, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich schlimmer, ja.
Es ist jetzt aber doch noch ein Filmthema.
Tja, und ein Frustthema, ja.
Ja, nee, das lassen wir jetzt zu und die Fragen unbeantwortet und den Vorhang und so weiter.
Exakt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.